Einige von euch unterstützen Vrindt per Überweisung. Dummerweise macht meine alte Bank dicht und ich habe eine neue Kontonummer. Die findet ihr auf vrindt.de. Danke für eure Unterstützung.
Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Saufen, saufen, saufen. Von und mit Christoph Raffelt.
Und Holger Klein. Guten Abend.
Womit fangen wir an?
Saufen, saufen, saufen. Ja, genau. Drei Flaschen. Wir fangen an mit großer Durst Riesling.
Echt? Ich hätte gedacht, das nehmen wir ganz am Schluss, weil das so nach großem Gewächs klingt oder sowas.
Ah, nö, nö, nö. Das ist, nö. Das ist eher so Einstiegswein beim Andreas, der jetzt sagen würde, das ist irgendwie vielleicht sogar sein konventionell schmeckender Wein.
Okay.
Ja. Wobei konventionell immer so eine, ist ja immer so ein bisschen relativ, aber die anderen sind vielleicht ein bisschen spezieller einfach in ihrem Charakter.
Okay.
Und der Riesling, großer Durst, der hat ja schon, also das ist, ich würde sagen, das, der hat schon so einen gewissen Kultstatus, weil er halt großer Durst heißt.
Natürlich.
Ne? Und weil er einfach tatsächlich auch gut die Kehle runterläuft.
Okay.
Und insofern vielleicht auch, ja, also jetzt nicht so viele Ecken und Kanten hat.
Okay. In der Nase ein bisschen Feuerstein.
In der Nase ein bisschen Feuerstein, ja, ein bisschen, aber finde ich jetzt nicht viel bei mir.
Nö, aber ist so das, was mir sofort ins Auge
ja. ins Auge spritzt. Ins
Auge spritzt.
Genau. Ja, bei unsachgemäßer, aufgrund der unsachgemäßen Behandlung des Glases. Super. Ja, also das ist tatsächlich Riesling, Pfalz. Wir sind ja in der Pfalz, also wir sind ja nicht so weit entfernt sozusagen von Christoph Ziegler, den wir vor ein paar Sendungen hatten. Insgesamt nicht so weit entfernt, weil das ja beides Leute sind, die den Wein nebenbei machen. Also Nebenerwerbswinzer sind und sozusagen das große Glück haben, dass sie davon nicht leben müssen.
Aber macht das dann nicht extra schwer? Also wenn es das ein Hobby ist und du musst trotzdem in den Wingert, bei Wind und Wetter ist doch irgendwie auch Kacke, oder?
Nee, ich glaube, die machen es wirklich, weil sie totalen Bock drauf haben.
Okay.
Auch bei schlechtem Wetter, also was heißt schon schlechtes Wetter, ne?
Ja.
Aber klar, ich meine, da wird es bestimmt auch Tage geben, wo man keinen Bock hat, aber insgesamt, glaube ich, haben die beide große Lust, sie hätten es auch nicht machen müssen.
Mhm.
Wollte es aber einfach machen, wobei eigentlich wollte er erzählte er mir, eigentlich wollte er nur mal ausprobieren, vor einigen Jahren, wie das funktioniert mit der Gärung. Dann hat er sich zwei Glasballons ins Büro gestellt sozusagen und fand das dann eben faszinierend, dem Ganzen zuzuschauen. Dann schmeckt es nachher auch noch gut nach dem Winter.
Aha.
Und das war sozusagen so ein bisschen die Initialzündung für das Ganze. Genau.
Ja.
Aber die arbeiten auch zusammen, also Christoph Ziegler, also Collective Set und der Andreas, die machen eben auch einen Wein tatsächlich zusammen, so einen Gemeinschaftswein. Den haben wir jetzt aber nicht hierbei, also auch aus mehreren Rebsorten. Wir haben jetzt einfach drei reinsortige Weine, genau. Und das hier ist Kalk.
Mhm.
Kalk.
Und nochmals Kalk.
Kalk und nochmals Kalk. Vergärung und Ausbau für 8 Monate im Stahltank auf der Hefe.
Aha.
Und dann einfach leichteste Schwefelung und minimale Filtration, also grobe Filtration und das war's. Also das ist auch wirklich so
grobe Filtration, der ist auch völlig klar.
Ja, das reicht im Zweifelsfall auch. Also wenn du jetzt nicht ordentlich ständig Hefe aufrührst oder so, dann setzt sich das meist ja in diesen 8 Monaten auch ab und dann ziehst du es oben drüber ab und dann geht es halt nochmal durch einen groben Filter und dann war es das.
Aber stimmt, ist ein einfacher Wein. Hm? Also ich habe echt gedacht, großer Durst, großes Gewächs, das muss, ja.
Hm. Nee, tatsächlich großer Durst, weil in großen Schlücken trinken. Und große Gewächse trinkt man ja eigentlich nicht unbedingt in großen Schlücken.
Weißt du?
Ja, manchmal schon. Da kenne ich dich aber schlecht.
Ja. Ja, nee, aber das muss man dann. Mhm. Oh, weia, der hat aber wirklich. Mhm. Mhm.
Ne? Mhm. Kommt, ne? Also, das wird, wird schnell offensichtlich, dass das einfach auch strömt. Oder
krasser, geiler Zechwein. Ja? Ah, ganz toll.
Genau.
Wirklich toll.
Bin ich auch. Also weil es einfach, also ich finde schon die Nase total schön, weil die so cremig wirkt und so ein bisschen was von schon auch von Brause hat, aber in einer angenehmen Art und Weise, finde ich. Also so zitronige Brause, aber eben auch so ein bisschen gelbe Frucht dahinter. Und ich mag aber vor allen Dingen jetzt in der Nase wirklich dieses cremige, wie so ein bisschen, ich vergleiche das ja mal gerne mit Lemon Curd, also mit diesem Zitronencreme, die man in England gerne gut kaufen kann. Ne? Mhm. Also ein bisschen Süße mit drin, ein bisschen eben das Zitrisch-Herbe mit drin, aber eben auch diese cremige, der cremige Aufbau da irgendwie.
Boah, das macht aber wirklich einen ganz fiesen Speichelfluss, das Zeug.
Ja. Ja, und 21, die beiden Weißen sind ja 21er Jahrgang und 21 war halt auch ein Jahrgang, der durchaus, glaube ich, im Wingert gefordert hat, weil viel Regen, viel teilweise auch recht kühl und dadurch sind aber dann zum Schluss, wenn man ordentlich gearbeitet hat im Weinberg, eben auch Weine rausgekommen, die so einen schönen Zug haben, ne? Die frisch sind, die nicht so viel Alkohol haben und die im Zweifelsfall durchaus eine fordernde Säure haben, aber das finde ich jetzt hier eigentlich nicht. Das ist eigentlich eine sehr schöne, balancierte Säure eigentlich drin, ne?
Aber das ist auch nichts, was man jetzt jahrelang liegen lässt. Ne? Der ist dann auch schon für dieses Jahr im Sommer beim Grillen.
Ja, würde ich schon machen. Wobei die Weine von ihm, die ich so kenne, eigentlich alle echt lange liegen können. Aber ich finde, es muss jetzt nicht sein. Ne? Also es ist schon, ich finde, es ist ein Wein, den trinkst du die nächsten, also dieses Jahr und die nächsten 2 Jahre. Ja, dann ist auch gut, glaube ich. Würde ich schon sagen. So. Großer Durst. Genau, der Andreas Durst, der ist eigentlich Fotograf.
Der heißt wirklich so, ne?
Ja, der heißt wirklich so. Ja, ja. Der ist eigentlich Fotograf und kommt aus Wuppertal.
Ja. Wuppertal ist das neue Berlin, habe ich neulich
gehört. Wuppertal ist das neue Berlin und eigentlich wollte er damals eine Herrenboutique eröffnen in Wuppertal.
Nee, ausnahmsweise habe ich mal was gesagt, was jemand ernsthaft gesagt hat. Also Wuppertal sei das neue Berlin, habe ich.
Ja, es steht, ich glaube, der Artikel heißt so und ist in der Süddeutschen Zeitung.
Okay.
Zu finden.
Okay.
Ja. Ist noch nicht so alt, so 3-4 Wochen oder so.
Ja. Die Frage ist, das neue Berlin heißt Wuppertal tatsächlich. Die Frage ist das wirklich so?
Da müssten wir vielleicht einen Andreas fragen.
Ja, wo ist er denn?
Ich bin echt schon lange nicht mehr in Wuppertal gewesen. Da wolltest du dich eigentlich dazu schalten in den Chat.
Ah, ich war noch nie in Wuppertal. Ja.
Du warst noch nie in Wuppertal?
Ich war noch nie in Wuppertal. Ich bin noch nie Schwebebahn gefahren.
Ja. Ah, okay. Ja, das bin ich auch nicht. Aber ich bin tatsächlich, habe ich mir Tanztheater angeschaut in Wuppertal. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt ein großer Freund sonst von Tanztheater bin, aber die Sachen, die ich da von Pina Bausch, die damals noch lebte, gesehen habe, das war schon echt großes Kino. Also das würde ich mir auch immer wieder anschauen. Das war wirklich Wahnsinn.
Ja, ich habe ja mit Wahnsinn. Tanztheater, ich tanzte, ich
verstehe. Ja, ich auch nicht. Also
ich verstehe das ja noch nicht. Ja, also für mich sieht das auch immer eigentlich komplett arrhythmisch aus, was sie da machen.
Ja. Ja, aber das ist einfach eine ganz, ganz eigene Form gewesen von Inszenierung. Das war wirklich groß. Also es war gehörte mich zu meinen schönsten Erlebnissen, was so Theater, Musik, Kunst und so weiter angeht. Ja. Genau. Ansonsten kenne ich jetzt auch nicht so viel von Wuppertal.
Tatsächlich, ja, okay.
So eine, glaube ich, eine recht schwierige Stadt irgendwie. Ist ja so eine Kessellage und ich glaube so von der Innenstadt her jetzt auch nicht wahnsinnig schön. Erinnerte mich so ein bisschen an Euskirchen mit Schwebebahn.
Super.
Ja. Ja. Oder Hürth.
Hürth mit Schwebebahn.
Stell dir Hürth vor im Kessel mit Schwebebahn.
Ja.
Ja.
Wobei ich könnte mir aber eher vorstellen, dass das Wuppertal und Euskirchen klingt für mich plausibler, der Vergleich.
Ja, als Hürth. Ja, ist auch plausibler.
Ja, ja, ja.
Der Chat, weil Hürth halt zu nah an Köln ist.
Ja, genau. Der Chat wüsste gerne, wie viel Restzucker.
Das weiß ich nicht tatsächlich. Aber ich glaube nicht, dass das so viel ist. Also vielleicht 5-6 Gramm.
Mhm.
So könnte ich mir vorstellen. Also würde ich mal so schmecken. Genau. Ja, und der Andreas Durst, der ist tatsächlich Also der kommt eben aus Wuppertal und nicht aus einer Weingegend und hat eben Film und Fotografie studiert und hat dann in Wuppertal auch als Fotograf gearbeitet und irgendwann, wie das halt so ist, ne, mit dem Wein, irgendwann kommt's dann. Also er sagt zu Hause, die Mutter hat Amselfelder getrunken und irgendwann haben sie mal für irgendwas die Eltern so ein Deputat als Deputat Wein bekommen, Mosel ohne Etiketten, 48 Flaschen, und da war eben sehr, sehr viel saures Zeug dabei, ja. Und so untrinkbar, dass er irgendwie quasi die nächsten Jahre überhaupt keinen Wein mehr angefasst hat, bis ihn dann ein Freund von ihm dann doch nochmal mit zur Mosel geschleppt hat.
Aha. Das klingt aber, das hat ein bisschen was, also mit Verlaub, ein bisschen was von dieser Monkey 47-Legende, ne? Ja, und dann habe ich das Rezept auf dem Dachboden gefunden.
Nee, also der Andreas Durst ist ja einer der profiliertesten Fotografen in der Weinszene.
Okay.
Ja. Also der war eben in Wuppertal und hat so Studiofotografie und so gemacht, Werbefotografie. Und die Geschichte ist dann die sozusagen, das Schlüsselerlebnis ist so ein bisschen, dass der Freund von ihm, Schulfreund, ihn eben irgendwann im November 2003 mit an die Mosel geschleppt hat, gezogen hat, und das finde ich sehr schön. Er sagt, das war irgendwie irgendein Seitental von der Mosel, irgendwie die erste Bude da nach der Einfahrt, holzvertäfelt, so ein bisschen Schimmel in der Ecke. Der Winzer kommt dann irgendwie aus dem Keller, so Hefe verschmiert, macht 15 Weine auf, schenkt den 15 Weine nacheinander ein, so von trocken bis Beerenauslese, und er sagt, einer wäre geiler gewesen als der nächste.
Super. Ja, so will man das. Und, ist das für sowas, genau. Das würde ich gerne mal, sowas würde ich gerne auch mal erleben. Kannst du das mal?
Ja, das Witzige ist halt, also er sagt, der Typ damals, der hatte halt keine Kohle, das Weingut war total runtergekommen eigentlich, ne?
Ja.
Der Winzer hieß aber Markus Molitor.
Okay. Ja.
Ja? Ja,
das kann man sich heute nicht mehr so einfach so leisten, Markus Molitor, ja.
Dort die einfacheren Sachen sind nicht teuer, aber also mittlerweile macht er halt nicht mehr 15 Weine, sondern etwa 100 oder 80 oder.
Aber wir haben doch eben festgestellt, dass wir jeden Tag große Gewächse trinken.
Achso, ja, die großen Gewächse sind auch, finde ich jetzt auch noch nicht so teuer. Also diese 100 Punkte TBAs und BAs und Auslesen und so, das ist natürlich schon teurer.
Okay.
Aber insgesamt hat der, finde ich, der Markus Molitor noch ein sehr angenehmes Preisgefüge, so, ne? Da kriegst du auch immer noch Weine für 10, 12 Euro. Aber was sich halt total verändert hat, ist halt tatsächlich natürlich bei ihm, dass er weltberühmt geworden ist mittlerweile und das ganze Weingut eben einmal auf links gedreht hat und das jetzt irgendwie total schick ist, sozusagen derselbe Bau, und dass er aber eben tatsächlich alles sozusagen da reingesteckt hat über Jahre hinweg und daran geglaubt hat, dass es irgendwann auch was wird, und es ist halt was geworden. Ne?
Mhm. Ja. Wir haben übrigens 4 Gramm Restzucker in dem Wein, nehme ich dem Chat, in dem Andreas Doos tatsächlich auch gerade sich angemeldet hat oder schon länger rumdümpelt. Und er sagt, da die ersten Jahrgänge 2009, 10, 11 ganz schön trinkbar sind immer noch, würde er 10 Jahre und mehr garantieren.
Mhm.
Nur wer kann das? Ich meine, jetzt mal ernsthaft, wie soll man das so lange liegen lassen? Das geht überhaupt nicht.
Nee, also ich sage halt auch die Frage, ob du musst, aber man kann halt, ne? Also das ist halt, also jetzt, das hat ja auch noch alles schaubar jetzt zusätzlich, das reift ja eh dann nochmal langsamer. Mhm. Aber ich sagte, also die Sachen von ihm, die ich kenne, die sind alle sehr schön gereift. Also man kann das schon weglegen, wenn man Lust hat, dann eben das Ganze nochmal gereift zu trinken. Aber es macht halt jetzt auch so viel Spaß, ne?
Ja.
Genau. Ja, und tatsächlich, die Geschichte ist dann die, dass er eben noch ein bisschen an der Mosel sozusagen geblieben ist und angefangen hat zu fotografieren ein bisschen. Und dann wollte es der Zufall so, dass der Stuart Pickett, der in Deutschland lebende englische Weinjournalist, der sich ja sehr früh auch in Riesling verliebt hat, gerade dabei war.
Außer Riesling noch nie was anderes getrunken hat.
Damals vielleicht nicht, nee. Der war halt gerade dabei, die haben sich getroffen, weil Pickett hatte halt ein Buch vorgestellt. Der war ja eigentlich der erste in Deutschland tatsächlich, der mal ein Buch geschrieben hat über den Stand des deutschen Weins. Mhm. Und so ein bisschen was wie, wie man das heute hat von der Vinum oder vom Gromio oder so, mal so in Anfängen einfach ein Buch gemacht hat mit den besten deutschen Weinen und die eben bewertet hat.
Ja.
Und dann ist der Andreas halt hin mit seiner Schachtel an Fotos und hat ihm irgendwie Fotos gezeigt, weil es damals einfach noch nicht viel interessantes Bildmaterial im deutschen Weinbau gab.
Ja.
Ich meine, das ist alles noch nicht lange her. Ja, das ist total irre eigentlich. Aber das ist ja irgendwie 20 Jahre her.
Ja.
Und aber es hat die Welt hat sich, die Weinwelt in Deutschland hat sich irre verändert. Und was eben mit dazu beigetragen hat, auch war eben Stuart Pickett's Buch Wein spricht Deutsch. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch bei dir im Regal stehen hast.
Nee, ich tatsächlich nicht.
Das war so damals so das erste dicke Standardwerk über deutsche Weine.
Ja, sowas habe ich ja nie irgendwie. Ich erinnere mich ja sowieso nicht an Geschmäcker. Ich kann ja einen Riesling nicht vom Silvaner unterscheiden. Also von daher lohnt sich das für mich immer gar nicht so.
Ich würde gleich nochmal probieren, weil wir haben ja auch einen Silvaner.
Test.
Genau. Und dann hatten die aber für dieses Buch noch keinen wirklichen Fotografen. Und dann hat der Stuart Pickett eben Andreas Durst beauftragt, eben das komplette Buch, und das ist schon dick, zu fotografieren. Und dann ist er ein Jahr lang in deutschsprachigen Weinbaugebieten rumgereist, hat irgendwie die ganzen Winzer und Winzerinnen kennengelernt. Und hat sozusagen, das war sein erster großer Auftrag als Fotograf. Und heutzutage, also kannst du auf viele, viele Winzer-Websites gehen oder eben so zum Meininger-Verlag in die Zeitung, in die Zeitschriften blättern, in die Magazine, und da steht eben ganz häufig sein Name drunter. Mhm. Aber was er eben auch gemacht hat, eben, er hatte die Leute, während er fotografiert hat, eben auch gerne so ein bisschen gelöchert und darüber eben nach und nach ein Gefühl dafür bekommen, wie man Wein macht.
Ja, ne?
Aber
wie viel muss man die Leute da löchern? Also da musst du doch, na gut, wenn du sowieso Wein fotografierst, hast du eh schon so eine Affinität und denkst da sowieso
den ganzen Tag. Er sagt halt, ich habe halt als Fotograf ja so ein bisschen Narrenfreiheit, ne? Wir reden halt, du guckst, dass du aus den Leuten rauskitzelst, dass du sie kennenlernst, während du sie fotografierst, ne? Die waren das alle noch nicht gewohnt, die waren irgendwie kamerascheu, du musst halt irgendwie warm werden mit denen, und das kannst du natürlich auch sehr gut, indem du sie indem sie erzählen können, was sie bewegt, und das ist halt dann natürlich auch häufig die Arbeit. Ja.
Aber der hat das nicht gemacht, um zu lernen heimlich, wie man Wein macht, sondern das ist bei ihm halt irgendwie einfach hängen geblieben.
Ja, ich glaube, das war vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf. Ne? Okay. Aber damals hatte er noch nur noch nicht unbedingt die Ambition, selber Wein zu machen. Das war dann wirklich so diese Geschichte, ich stelle mir zwei Glasballone irgendwie mal da rein, guck mal, großartig, wie das wirklich funktioniert. Ja. Und dann sagte er irgendwie, Feuer angemacht, weil der Raum halt eiskalt war, dann hat es angefangen zu blubbern, über Nacht wurde es dann kalt, dann hat es wieder aufgehört und am nächsten Tag wieder Feuer gemacht und so. Super. Also einfach zu sehen, was da passiert. Und dann hat er aber eben für sich selber auch gemerkt, dass ihn das eben weiter fasziniert, und und dann hat er irgendwie so die ersten Weinberge oder Parzellen gepachtet. Ja, ich glaube, das erste, was er hatte, war eine ganz alte Portugieser Anlage und Silvaner Anlage, und für ihn sehr schön, weil er eben auch Silvaner Fan ist. Und und dann hat er angefangen, die ersten Weine zu machen. Und weil er eben ja auch aus diesem bisschen Werbefotografie und Grafikdesign oder so kommt, sah das ja auch von Anfang an auch sehr professionell aus, finde ich. Schön aus auch, ne? Von der Gestaltung her.
Die Etiketten sind der Knüller. Also reduzierter geht es ja kaum. Also ist super. Ja.
Mhm. Ja. Und so ist es gekommen. Und dann hat er erst mehr gemacht und dann ein bisschen weniger sozusagen an Flaschen, weil es halt auch passen muss mit seinem eigentlichen Job und so. Aber und er hat halt selber, glaube ich, schnell gemerkt, dass er keinen Bock hat, in irgendwelche Kategorien sich aufzuhalten. Ja, also insofern ist es halt eben auch wie beim Christoph bei Collective Z einfach Landwein, Pfälzer Landwein.
Ach so, Kategorien, ne? Okay, verstehe, ja.
Ja, genau, dann kannst du halt machen, was du willst. Also ja. Zum einen sozusagen die offizielle Kategorie, aber auch die andere. Also der ist schon irgendwie, den findest du schon in Köln bei der La Vinclair.
Bei der was?
Beim Naturwein, La Vinclair, das ist der Naturweinladen von der, wie heißt der denn gerade, mein Namensgedächtnis ist nicht gut.
Tut mir leid, aber ich würde dir gerne helfen, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, worüber wir hier reden.
Wir reden über sozusagen den ersten Naturweinladen in Köln. Winkellerie. Und ich komme auch wirklich gleich
drauf. Ja, googeln in der laufenden Sendung, überhaupt kein Problem. Überhaupt.
Ja? Nee, das machst du ja nochmal.
Kristallerie, warum finde ich das? Winkellerie, Bernkastel-Kuhs,
Köln. Irgendwelche Kölner unter uns oder Wahlkölner, Michael vielleicht.
Winkellerie.
Das mal gerade aufklären kann.
Winkelier?
Soki Schrade. So, jetzt komme ich. Bin ich wieder. Also da findet man ihn, also sozusagen schon so ein bisschen irgendwie in der Naturweinszene, aber ich glaube, er hat eigentlich so grundsätzlich eben keine Lust, sich auch da einfach nur da rein verorten zu lassen. Ja, ist eher so ein Freigeist.
Soki Schrade?
Ja, ist ein ungewöhnlicher Name. Ich weiß auch.
Also Suki, ne? Also. Mhm. Aber warum finde ich? Was ist mit? Ist mein Google kaputt oder was ist das?
Google kaputt. Also Suki ist S-U-R-K minus.
Surki.
Minus K-I. Surki, ja.
Okay, ich dachte Suki, also S-O-O-K-I-E.
Nee.
Jetzt Surki Schrade. Jetzt habe ich's. Okay, ja, Surki.
Ja, ja. Genau, da findest du die Weine auch.
Surki. Okay.
Also. Die macht ja immer sozusagen am Wochenende vor der Prowein in Düsseldorf, macht sie selber auch immer eine kleine Naturwein-Gegenveranstaltung sozusagen.
Warum weiß ich davon nicht?
Weiß ich nicht.
Ja. Warum fahren wir da nicht hin? Weil du sowieso schon immer da bist, ne?
weil ich halt schon, ja, ich bin schon auch da gewesen, aber jetzt diesmal war ich irgendwie in Düsseldorf dann auf einer Veranstaltung, die eben auch, oder zweien, die eben auch schon am Samstag waren. Mhm. Und hab's dann eben nicht nach Köln geschafft. Ne? Naja, mal so, würde ich sagen. Ja, und ich würde
mal zum zweiten Wein übergehen. Wo waren Sie denn? Wir waren, glaube ich, noch irgendwie bei Flächen, oder? Wie viel Hektar hat er denn jetzt?
Och, das weiß ich gar nicht. Aber ich weiß, dass er so je nach Jahrgang so 6.000 bis 8.000 Flaschen macht. Mhm. Und dann.
Das ist ja nix. Das ist ja, was ist denn das?
Nee,
ist ein halber Hektar oder was hat er da?
Nee, das ist schon ein bisschen mehr, aber ich kann es jetzt tatsächlich nicht so genau sagen. Also vielleicht, er kann es wahrscheinlich
im Chat schreiben. Ich animiere ihn ja gerade implizit, das in den Chat zu schreiben, aber man muss halt gucken, das dauert ja immer so ein bisschen, bis die Schattenredaktion da hinten aktiv wird.
Ja.
So, der zweite Wein hast du gesagt, welcher wäre das denn? Das wäre dann der Silvaner.
Ja. Mhm. Auch 21, noch ein bisschen weniger Alkohol sogar, 11,5%. Also nicht viel. Auch Kalkboden.
Ja.
Und das Besondere ist hier eigentlich, dass er das verkehrt und ausbaut im Steingutfass. Das gibt's ja auch. Ist relativ selten, dass das jemand macht. Also ich meine, Edelstahl ist üblich, Holz ist üblich, mittlerweile auch Amphoren. Steingutfässer gibt es aber auch schon ganz lange, aber die findet man tatsächlich nur hier und da mal.
Aber was unterscheidet das Steingutfass von der Amphore? Außer der Form.
Naja, ich glaube, dass dass die Amphore doch nochmal mehr Luftaustausch bietet als das Steingut.
Okay.
Mhm, Steingut ist schon recht dicht.
Also vergoren im Römertopf.
Ja? Ja, Römertopf ist ja dann eher Amphore, also das ist ja Ton,
verbrannter Ton. Vergoren im Rumtopf.
Ja, genau. Vergoren im Rumtopf und ausgebaut.
Ja. Schöner Sendungstitel, also wenn wir Sendungstitel vergeben würden, so richtig. Vergoren im Rumtopf.
Ja. Also ich glaube, das hat schon noch ein bisschen Luftaustausch, aber ist, glaube ich, einfach noch mal weniger als jetzt Amphore. Genau, und dann hat er eben ein bisschen auch einen Anteil an Beeren mit dazu genommen, die da dann ein bisschen rumschwimmen. Das war ja, glaube ich, ich hatte ja ein Foto gemacht vom Teaser sozusagen für die Sendung. Da sieht man das ja auch im Hintergrund tatsächlich. Ne?
Echt?
Wenn man dann so ein paar Handvoll Beeren mit im Tank hat oder im Steingut eben, dann schwimmen die ja irgendwann oben drauf.
Ja.
Und dann gibt das irgendwie ganz nette Bilder, aber eben auch so ein Touch sozusagen, so einen kleinen Touch von Maischevergärung, ohne dass man den Wein jetzt als Orange-Wein ja bezeichnen würde. Ne? Ich meine, der hat ein bisschen mehr Farbe
vielleicht
als der Riesling.
Vielleicht können wir an dieser Stelle einfach einen neuen Begriff einführen für diese Art Wein, weil wenn man das so von oben sieht mit den Trauben, wie sie da so rumschwimmen, Bubble-Wine.
Bubble-Wine.
Okay, kommt nicht so gut an. Ich versuche was wert, weil es sieht aus wie Bubble Tea, wo sie die Flüssigkeit abgezogen haben.
Ja.
Ah, schöne Nase.
Na?
Schön cremig.
Genau, also dann also Bären mit dabei, auf der Vollhefe ausgebaut, 8 Monate lang. Und tatsächlich gibt es dann hier von diesem Wein zum Beispiel eben 900 Flaschen.
Oh Gott, das ist ja nix.
Nee, vom Riesling weiß ich nicht, das wird ein bisschen mehr sein. Vom Pinot, den wir nachher noch haben, sind es irgendwie 600 Flaschen. Nee, ist nicht viel. Also es ist mehr als Liebhaberei, aber eben aber wirklich Nebenerwerb.
Das heißt, ich muss nachher wieder den Laden leer bestellen, bevor ich die Sendung veröffentliche.
Damit nicht. Im Zweifelsfall schon, ja.
Ja, also der Riesling ist toll. Also er ist nicht billig, also sind 16 Euro die Flasche. Das heißt, das ist jetzt nichts, wovon du irgendwie 3 Flaschen zum Grillen mitnimmst und die einfach weghaust. Außer du gehörst zu so Leuten wie uns, die eigentlich nur große Gewächse zu sich nehmen. Ihr Maden. Nee, aber ja, also es ist, halt grenzwertig, sag ich mal. Also es ist jetzt nicht
genau, es ist jetzt nicht der typische Gutswein, den man sich so in den Arm klemmt. Ne? Aber dafür hat er dann irgendwie auch nochmal, eine andere. Das ist schon auch einfach über Gutswein drüber, würde ich sagen. So charakterlich.
Ja.
Der Silvaner ist schön. Das ist. Man hat halt diese. Also ich meine, jetzt kannst du schon, also wenn du das jetzt nebeneinander mit Glas hast, ist halt schon klar, wo die Unterschiede zwischen diesen Rebsorten sind, ne, klar. Also ja, das hat halt viel weniger von dieser plakativen Frucht, die Riesling eben gerne mal hat. Oder zumindest von diesem,
es ist auch,
ja, doch sehr aromatischen, fruchtbetonten, und hier ist natürlich viel mehr Würze drin.
Und viel weniger Stein, zumindest in der Nase, also ist nicht so. Der Stein, der in der Nase ist, der kommt eher von einem Steinobst als von einem Stein.
Wie denn? Steinstein.
Stein, also Stein halt von einem Fels.
Zerstoßenen
Fels, genau. Boah, ist der weich.
Ach, ja.
Ui.
Oh ja.
Oh ja, der ist schön. Ja. Der ist fast zu schade zum Trinken.
Damit kannst du dich eincremen.
Es wird sich mit dem Wein einreiben, wenn ich es ihm sage.
Oder ein Bad nehmen. Ich habe gestern Silvaner gebadet.
Der ist aber wirklich gut. Ne? Ich habe gestern einen Schluck davon genommen. Da war da überhaupt noch nichts drin.
Okay.
Also so ganz frisch auf.
Ja.
Ist Perlen vor die Säue. Boah.
Ja, also ich habe tatsächlich es nicht geschafft, gestern aufzumachen, weil ich ihn vergessen hatte, aus dem Büro mitzunehmen, die Kiste.
Du äffst du mich jetzt nach, oder was?
Nee, aber ich habe es dann heute, eben in die Karaffe gegossen. Und ich finde, er ist sehr, sehr präsent. Ja. Jetzt. Ja.
Ach, toll. Der hat sowas Altes. Also so.
Ja.
Sowas Mürbes,
was Reifes. Was meinst du da irgendwie?
Wie so ein, also wir haben neulich eine Flasche Cidra aufgemacht. Und der hat auch so ganz extrem nach mürbem Apfel geschmeckt. Und was so ein mürber Apfel hat, das ist da irgendwie drin.
Ja, genau.
Also nicht alt im Sinne von brackig.
Nee, sondern wirklich von Mürbe. Und
ja,
das ist auch bei Weinen, die eben, ich glaube, dass der Silvaner auch, wenn dann nur minimale Schwefelung hat, wenn überhaupt, ich denke, durch die Mitverarbeitung der Beeren, die eben mitvergoren sind, bekommt er eben tatsächlich sowas Mürbes, also sowas Fruchtmürbes. Das hat ja ein bisschen was mit Oxidation zu tun dann auch, im Zweifelsfall. Also Mürbenoten kommen gerne, wenn die Weine so ein bisschen Luft bekommen. Also wenn die jetzt nicht so reduktiv ausgebaut werden unter Luftabschluss, ja. Sondern eben so ein bisschen was an Luft bekommen oder eben zuerst ein bisschen eher reduktiv und danach so ein bisschen später so ein bisschen Luft bekommen. Und wenn dann noch die Hefe, also so Vollhefe mit dazukommt, was hier ja auch der Fall ist, dann fördert das schon eben diese mürben Noten im Wein. Ja, und man muss sich aber davon nicht irritieren lassen, dass das dann schnell altert. Überhaupt nicht.
Ja.
Auch das ist dann sind Weine, die in sich genommen eigentlich total stabil sind, gerne. Mhm. Und wirklich auch ein gutes Reifepotenzial haben.
Das ist ein Winterwein irgendwie, ne?
Das ist auf jeden Fall so nicht so der Wein, den du dir jetzt zur Gartenparty mit unter den Arm klemmst. Ja. Weil er eben auch nicht dieser Fruchtcharmeur ist, ja. Aber ich finde ihn extrem charmant, so diese Art, ja. Ne, von dieser Mischung aus leichter Würze und dieser Mürbenfrucht und dann eben dieser reifen Säure. Trotz dieses eigentlich eher säurebetonten Jahrgangs ist es ja schon eine sehr seidige Säure, obwohl die durchaus präsent ist und auch hinten raus, finde ich, nochmal so einen Zahn zulegt. Aber es ist halt super, eigentlich super seidig, ne?
Also will man sich eigentlich, wenn man sich so ein, zwei Flaschen davon hinlegen und sich auf Herbst freuen. Also es ist tatsächlich so, ich habe gerade gedacht, ich werde davon einfach mal eine Flasche oder zwei bestelle und einfach weglege für den Herbst. Wenn es wieder, weißt du, wenn es noch nicht so richtig, also wenn es wieder frischer wird. Irgendwie.
Hier ist es ja immer noch frisch.
Ja, du wohnst in Hamburg, da braucht man gar nicht drüber reden. Das geht ja gar nicht.
Ist bei euch schon richtig Frühling?
Nee, aber ja. Hamburg geht halt gar nicht.
Naja.
Naja.
Ja. Doch, das gefällt mir auch sehr gut. Bei Silvaner ist ja schnell so, wenn der zu viel Öchsel bekommt, also zu spät gelesen wird, dann wird er halt so latschig.
Okay.
Dann verliert er schnell die Säure. Deswegen gibt's mittlerweile eben auch so die Gegenfraktion, die den sehr früh liest und die Säure betont, was ich auch sehr gerne mag. Aber das hier ist so genau, finde ich, so der Mittelweg. Also, ne, nicht zu früh und nicht zu spät gelesen.
Mhm.
Und also ich meine, der hat ja, wie gesagt, der hat nur 11,5% Alkohol. Also, ne, das ist jetzt nicht, nach hinten raus kriegt Silvaner sehr schnell sehr viel Alkohol. Das heißt, der Andreas muss es schon relativ früh gelesen haben. Und trotzdem hat er es halt so gelesen, dass diese Säure eben so seidig wirkt. Schon stark.
Ja. Warum macht er das nicht hauptberuflich? Also warum?
Ich glaube, weil er das andere auch sehr gerne macht, also das Fotografieren und da er ja auch sehr erfolgreich ist. Ja, und ich glaube, weil er also.
Ich meine, klar,
weil er auch weiß, dass das nochmal viel mehr Demut verlangt und vielleicht auch nochmal einfach. Ich koche ja zum Beispiel sehr gerne.
Ja.
Ja, und ich koche auch gerne aufwendig und gerne auch für viele Leute viele Gänge, aber ich könnte mir jetzt
auch nicht vorstellen, das wirklich
hauptberuflich zu machen. Ne? Ja, ich koche gut. Ich könnte das mit Sicherheit auch nochmal auf ein anderes Level heben, wenn ich das professionalisieren würde, aber ich kann mir das nicht vorstellen, tatsächlich, weil das dann nochmal eine ganz andere Nummer ist. Und Weinbau hauptberuflich zu machen, ist eine ganz andere Nummer nochmal. Und dann kannst du eben auch nicht er sagt ja selber, er ist einfach jemand, der sich nicht, also der keinen Bock hat, in irgendwelchen Schubladen zu landen sozusagen. Ja. Er möchte halt das machen, worauf er gerade Bock hat. Und wenn die Leute es dann kaufen, ist schön. Und natürlich müssen die schon irgendwie auch die Weine kaufen, die er macht. Also das soll ja kein Minusgeschäft werden. Aber wenn es dann wirklich darum geht, dass du alle Weine verkaufen musst, die du hast, weil du sonst nicht überlebst, dann gehst du an das Thema ja nochmal anders ran. Dann im Zweifelsfall verlierst du ja auch ein bisschen von der Leichtigkeit, die er sich jetzt leisten kann.
Klar. Wenn du nicht drauf angewiesen bist, klar.
Genau.
Hm.
Was ich schön fand, war, was er gesagt hat, dass er sozusagen das Weinmachen so ein bisschen verglichen hat mit dem analogen Fotografieren, wie es halt früher war. So, ne? Also man hat sich ganz anders vorbereitet. Du hast eine Idee zu einer Story und bei einem Wein hast du ja auch eigentlich eine Idee, wie es werden soll. Ne? Und dann machst du halt Aufnahmen und du entwickelst was, du machst Abzüge und der eine ist irgendwie besser als der andere oder so und dann näherst du dich sozusagen dieser Grundidee an, aber es gibt halt total viele Unwägbarkeiten und das ist halt beim Weinmachen ja eigentlich auch so. Ja, dass du irgendwie eine Idee von Weinen hast, schon wenn du im Frühjahr im Vingert stehst und du musst ja auch den Weinberg tatsächlich so ein bisschen darauf vorbereiten, im Zweifelsfall.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Auf den Wein, ne? Ja, das ist schon durchaus sehr komplex. Ja, also wie du dann den Rebschnitt machst, wie viel Ertrag du haben möchtest und so weiter und so fort, je nach Parzelle und das musst du ja schon relativ früh im Jahr auch festlegen.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man da steht und sagt so, dieses Jahr mache ich das so und so. Also dass ich im Grunde schon zumindest einen konkreten Wunsch habe und der nicht so abwegig ist, wie der Wein werden soll, den ich da noch nicht mal erblüht vor mir sehe. Das finde ich total faszinierend. Das ist, ja, darum mache ich keinen Wein, darum saufe ich nur. Ja.
Kann man so einfach, also, ne?
Ja, es ist furchtbar.
Nehmen wir einen kleinen Schluck.
Es ist ganz furchtbar.
Silvana, Frage kommt immer wieder auf, Silvana, warum Y? Das war das taucht ja immer wieder auf bei Collective Z auch, ne? Der Silvana mit Y geschrieben. Das ist halt einfach eine alte Schreibweise, ne?
Das mit dem Y oder dem I?
Mit dem Y, mit dem Y. Ja, genau.
Das heißt, wir tranken Dero Zweier Silvana.
Genau, Dero Zweier, historisch wertvolle Silvaner.
Der ist wirklich, also das ist ja wirklich ekelerregend. Ich besauf mich hier gerade, ne? Das ist wirklich nicht, also, ne? Normalerweise.
Pass auf, es gibt noch.
Normalerweise, aber die letzten Sendungen habe ich das immer echt gut im Griff gehabt, aber gerade.
Ja, im Zweifelsfall ist der Pinot ja eh zu kratzig. Muss ja auch beim Silvaner bleiben.
Ja. Der scheiß Pinot immer.
Ja, wollen wir zum Pinot übergehen?
Haben wir denn eine Wahl?
Wir können nochmal zurück zum Riesling.
Glas spülen, ja, das
mache ich. Aber machst du dann auch nicht, ne? Also nach dem Silvaner machst du es nicht.
Das ist das ist schwierig. Also das ist ja so anders, der Wein, dass.
Genau.
So.
Ich meine, wer sagt, dass er das den tatsächlich erst am Ende der Herbstlese gelesen hat, also in der dritten Oktoberwoche, den Silvaner? Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ist das nicht
ist krass, man, aber.
Dann ne, macht man doch spät. Normalerweise schon die Trockenbeeren spät auslese, oder nicht?
Nö, also je nach Region erntest du da eigentlich den Riesling dann, ne? So. Der eine spätreifende Sorte ist. Der Silvaner ist eigentlich früher reif, ne? Ist
eher so frühreifende Sorte.
Mittelreifen. Ne?
So, ja. Also, der Pinot riecht. Der riecht nach einem echt teuren Gummiboot.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Der riecht nach einem Gummiboot, aber nicht nach so einem Billo-Ding, sondern so eins, was du irgendwie bei so einem Outdoor-Laden gekauft hast für unfassbar viel Geld.
Ja, verstehe. Ja, teures Gummi, Edelgummi. Ja.
Cool.
Stimmt.
Nach einem Kautschukboot.
Das aber. Ja.
Also
das hier ist jetzt tatsächlich komplett natural sozusagen. Ne? Da ist halt gar nichts drin an Schwefel.
Okay.
Also spontan vergoren, eben wie alles.
Ne? Ja, das riecht man aber. Ja.
Klar, offen.
Also hier riecht man es. Bei den anderen beiden hätte ich nicht gemerkt. Bei den anderen beiden hätte ich nicht gerochen, dass es spontan ist, aber hier finde ich, riecht man es. Also so, hinter dem Gummiboot ist auch noch was von dem Kleber, mit dem das Boot zusammengebappt ist, super.
Ja, ist das bei dir noch so stark?
Ja, das riecht total geil.
Bei mir gar nicht mehr. Ich meine, bei mir geht das tatsächlich in so in eine sehr reife und dennoch irgendwie noch knackige Kirsche, aber mit Kirschkernen. Also ne, da habe ich so diese sozusagen diesen Kirschkern mit dem leichten Blausäureanteil habe ich noch mit drin. Und dann eben, also eben so weiter Richtung Unterholz und dann ist da aber eben auch so eine dunkle, schon leicht angewärmte, dunkle Schokolade mit drin in der Nase, finde ich. Das ist, finde ich, auch sehr schön.
Also den Kirschkern, ne? Da bin ich bei dir, das Fruchtfleisch nicht.
Ah, okay. Ja, aber reif, also richtig eine schwarze, reife Kirsche.
Ja, irgendwas Reifes ist, also es ist nicht frisch, es ist nicht, ja.
Ne? Also tatsächlich fast so ein bisschen wie, also zusammen mit dieser dunklen Schokolade tatsächlich so ein bisschen wie eine Schwarzwälder Kirsch, so, ne?
Ich hasse Schwarzwälder Kirsch.
Okay.
Vielleicht liegt's daran. Dunkle Schokolade, ich mag auch dunkle Schokolade nicht so gerne. Vielleicht ist es auch das ein Grund, dass ich die da nicht wirklich finde. Ich werde nachher mal meine beste Ehefrau von allen fragen.
Ja.
Die trinkt gerade mit.
Weil tatsächlich, also diese Assoziation mit Schwarzwälder Kirsch, es ist auch so ein bisschen was von Kuchenteig mit drin, finde ich.
Okay.
Also ich finde es sehr sexy. Also ich mag auch gerne Schwarzwälder Kirsch mal. Also ab und zu mal.
Ich bin eher so der Buttercreme-Typ. Sieht man ja auch. Ne?
Ich weiß nicht, ob das mit Schwarzwälder Kirsch jetzt besser ist. Aber weil bei mir würde ich sagen, sieht man ja auch.
Aber, stimmt, ja. Aber ja.
Wobei ich irgendwie, weiß ich nicht, 4 Stück Kuchen im Jahr esse, wenn überhaupt. Genau.
Und es also ist auch wirklich, wenn ich, wenn ich also Schwarzwälder Kirsch hat ja, schreibt auch gerade, wer schreibt das denn in den Chat, der Sven, was Sprittiges. Also Schwarzwälder Kirsch, da ist halt Kirschwasser drin, also Schnaps.
Genau.
Richtig. Ja,
genau.
Und diesen sprittigen Anteil, also sprittiges Obst sozusagen, das finde ich da auch, ja. Also ich kann es mir erarbeiten, aber es ist nichts, was ich erspüre, die Schwarzwälder Kirsch.
Okay.
Ich erwarte einfach zu viel Sprühsahne jetzt.
Ich meine doch eine gute Schwarzwälder Kirsch. So. Nee, aber genau, das Sprittige, das ist dann, wenn du dann auf die andere Seite ins Elsass gehst und eben bei den wirklich guten Brennern dann eben noch einen Kirschschnaps vorbei. Da musst du gar nicht auf die andere Seite, das können die ja im Schwarzwald auch. Hätten wir ja beinahe mal gemacht.
War das im Schwarzwald, die Brennerei?
Ja, genau, die war im Schwarzwald.
Ich denke ja manchmal immer noch, vielleicht wäre es doch besser gewesen, wir hätten die Schnapsbrennerei gekauft.
Ja, ab und zu denke ich das auch.
Also gerade jetzt, weißt du, wo jetzt wäre es halt super fashionable, irgendwie Schnapsbrenner zu sein. Damals vielleicht nicht.
Absolut. So. Ja, das fing schon damals an und wenn du ein gutes Marketing gemacht hättest, dann hättest du wahrscheinlich schon auch einiges reißen können. Aha. So, aber ich finde das mit den Gerbstoffen, das müsstest du jetzt eigentlich auch gut finden.
Okay, ich guck mal.
Na? Ja, mach mal. Das ist schon sehr sexy, finde ich. Ja.
Fuck ja. Ne? Okay.
Genau.
Oh ja. Das ist wirklich, das ist so hart an meiner Schmerzgrenze, aber ja, sehr geil. Oh.
Ja. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch das, was dem Andreas auch nachgesagt wird und was ich selber so auch finde, dass der Mann einfach ein richtig guter Winzer ist. Ja. Und der wirklich, also dabei sich mit einfachsten Mitteln, also das ist wirklich dann sozusagen
in Wuppertal. Ja?
Nee, der ist ja in der Pfalz.
Ja, no.
In Wuppertal.
In Wuppertal, nee, aber, eine Weinbutik.
Ja, mit diesem Wuppertaler Background.
Ja.
Ja, also alles selber erarbeitet, aber das hat er eben sozusagen gemacht und hat, glaube ich, eben in diesen Gesprächen mit den anderen, mit diesen Spitzenwinzern im Laufe der Jahre eben auch sehr viel verstanden.
Ja.
Was man machen kann, was man nicht machen kann.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er verstanden, was man nicht machen sollte.
Ja, stimmt.
Das ist stimmt ja eigentlich auch. Das, was man wissen will. Man lernen bedeutet ja vor allen Dingen die Fehler.
Ja.
Man lernt aus Fehlern. Und wenn du die von Anfang an vermeiden lernst, weil andere dir sagen, naja, mach mal anders. Und du diese Leute auch noch ernst nimmst, das ist ja auch das Nächste. Normalerweise ist ja der Meister, wenn du irgendwie Lehrling bist, ist der Meister ja der Arsch. Aber wenn du dann halt der Fotograf der Meister bist, dann hast du ja auch schon einen ganz anderen Zugang ja zu dem, was sie sagen. Und das hat einen ganz anderen Wert, Stellenwert. Mhm. Mhm. Es schmeckt übrigens wie Schwarzwälder Kirsch, das wollte ich nochmal gesagt haben. Also, ja.
Ja, leichter, ja, ne? Ja. Sehr fluffig dann. Aber was ich noch sagen wollte tatsächlich, also und bei, mhm. bei allem Wissen, das Entscheidende ist ja, glaube ich, gerade beim Winzerhandwerk auch, dass du dich auf dein Bauchgefühl verlassen kannst und dass ja. du das überhaupt hast. So, ja. ne? Also ich glaube, ein wirklich guter Winzer, der muss einfach ein sehr gutes Bauchgefühl dafür haben, was er macht und was er nicht macht und sich eben auch darauf verlassen, selbst wenn es auch mal schief geht. Aber ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich glaube, es gibt Leute, die haben einfach dieses Bauchgefühl nicht so. Die machen dann eher konventionelle Weine, denen du das anmerkst, weil sie einfach irgendwie nach einem bestimmten Schema gemacht werden. Und dann gibt es aber eben auch die Leute, und da gehört er mit Sicherheit zu, die dieses Gefühl haben und dann aber auch eben frei sind darin, die Weine jedes Jahr genau nach diesem Gefühl zu machen und eben überhaupt nicht nach einem Schema. Mhm. Ja. Schön, ne? Das ist einfach
so, also der sehr, sehr schöner Pinot. Also wirklich toll.
Und das fängt bei dem Kleinsten an. Also ich hätte ja gerne 4 Weine in die Sendung genommen, eigentlich, weil...
Ja, aber lass uns doch die Sendung erweitern. Das ist völlig in
Ordnung. Der macht ja noch einen Wein, der heißt Dorf. Also das ist auch ein Pinot Noir, sozusagen sein Einstieg. Ja, Dorf. Das war auch der erste Wein, den ich von ihm getrunken habe vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Dorf. Und der kostet immer noch viel zu wenig Geld.
Okay.
Ich weiß gar nicht, was er heutzutage kostet.
16 Vielleicht 13 Euro.
Oder 16, okay. Ja. Ich glaube, damals hat er 12 oder 13 gekostet. Und es ist immer noch viel zu wenig Geld für den Wein. Und es ist, und da fängt es schon an, total schön zu sein.
Ja, Empfehlung, also. Steht auf der Webseite beim Händler. Empfehlung. Nein. Haben Sie vorsichtshalber immer eine zweite Flasche zur Hand.
Ja. Ja, aber das hier ist dann eben noch mal ein Stück drauf. Und ich finde diese Mischung wirklich aus diesen schokoladigen Noten der Kirsche, überhaupt dieser dunklen, ins Schwarze gehenden Frucht, aber dann eben auch so diese Leichtigkeit letztlich, die er dann trotzdem hat, finde ich total schön.
Was du schokoladig nennst, könnte es sein, dass ich das Tabak als Tabak identifiziere, weil ich einfach kein dunkler Schokoladefreund bin?
Ja, ich finde es gar nicht so dunkel dann, tatsächlich. Also ich finde es gar nicht mal so herb, wirklich.
Ja.
Also das Schokoladige finde ich tatsächlich eher auch mit, also weil ich sagte ja vorhin so warme Schokolade, dass es wirklich schon so eine gewisse Cremigkeit hat. Ne? Okay. Also es ist jetzt nicht die kühle Bitterschokolade, sondern es ist eher so eine schon eine dunkle, aber eher so ein bisschen warme Schokolade. Oder eben auch so ein dunkler, leicht schokoladiger Kuchenteig auch mit dabei. Also es ist eher charmant als herb, finde ich. Aber ja, Tabak, also so dieses tabakige, erdige, bisschen Laub, ne? Mm. Das ist ja auch sehr typisch eigentlich für die Rebsorte. Laub, ne?
Sehr gut, ja. Es ist wirklich toll. Also das ist...
Ich finde es so einfach...
Und Holgi und Rotwein, ne? Aber das ist, super.
Aber ich finde, dieser Gerbstoff ist einfach total gelungen. Das ist so. Also er ist da, du merkst ihn, aber er ist genau so seidig und charmant, dass es einfach super viel.
Also du musst das Ding Spaß wirklich wie so ein Snooze lange an deine Oberlippe drücken, damit du überhaupt irgendwie den Pelz noch abkriegst. Also es ist toll, echt.
Das ist total lange her, dass ich sowas mal an der Oberlippe hatte.
Ekelhaft.
Ja. Gefühlt 30 Jahre.
Ja, letztes Jahrtausend und da gehört es auch hin. Ja.
Ja.
Wirklich, es ist ein wirklich toller Wein. Ich überlege gerade, ob ich von meiner selbst auferlegten Abstinenz. Ich will ja nichts mehr bestellen.
Ja.
Aber den
auch bin ich jetzt auch durch tatsächlich. Ja. So, mit dem Bestellen. Ich bin auch durch mit dem Bestellen. Ja.
Erstmal die Bestände wegsaufen, ne? Das ist irgendwie, das ist ja. Nee, aber hiervon irgendwie ein bisschen was, weiß ich nicht, nur so 3 Flaschen und jedes Jahr eine aufmachen, weißt du?
Ja. Oder 10 Flaschen und jedes Jahr eine aufmachen.
Ja, jetzt wo du es sagst. Ja. Weiß jemand einen Mietkeller in Berlin? Nein, aber sehr schön.
Ja, also 600 Flaschen, so viele gibt's nicht, ne? Das schon.
Noch rar. Ja? Kann man dann hinterher irgendwann in 10 Jahren dann verkaufen für viel Geld.
Ja. Genau.
Oder auch nicht, oder wie ich meine 6 Flaschen Bordeaux, die.
Genau. Die 6 Flaschen Pontécanet.
Pontécanet, genau. Der ist wirklich super. Ich finde, der hat auch viel mehr. Der erinnert mich viel stärker als an Weißwein als an Rotwein.
Mhm. Von der Säure her, oder?
Ja, so, ja, die ganze Leichtigkeit, der ist auch so frisch. 12,5, okay.
Ja. Genau, das ist alles frisch, aber das ist halt frisch, auch so
alles billig
gemacht, dass es tatsächlich eben nicht nicht dünn wirkt, ne? Also das also man solchen Wein wird ja, ne, guckst du aufs Etikett, denkst du ja auch beim Silvaner 11,5%, das kann ja nichts sein, ne?
Ja,
das kann ja keine Substanz haben oder es muss irgendwie grün schmecken oder so, aber es tut's halt überhaupt nicht.
Ich finde, wenn man das hat, wenn man denkt, naja, das kann ja gar nicht so besonders sein mit diesen 11,5%. Ich finde, jeder Mensch sollte mal einen Riesling von Fritz Haag getrunken haben. Weißt du, so diese 8,5% Dinger, die der macht.
So ja, was, gut, aber so wir was, haben ja dann noch Restzucker, das ist halt dann nochmal, das muss man anders rechnen dann.
Okay. Aber das ist halt für so Typen wie mich war das die Offenbarung, dass ich weiß nicht, ob der 8,5 oder 9 oder so, also extrem wenig Umdrehung hatte der. Mhm. Und war halt Geschmacksexplosion im Mund. Und seitdem denke ich mir nie wieder was, wenn ich auf den Alkoholgehalt gucke.
Ja. Mhm. Nee, also interessanter ist es, finde ich, tatsächlich bei trockenen Weinen, jetzt so wie bei dem Silvaner oder
ja.
Genau. Bekannter von mir, der Christopher Barth, irgendwie aus Alza in Rheinhessen, der macht halt so Weine dann auch mit 10 oder 9,5% manchmal.
Okay.
Trocken, ja. Und das ist dann schon so ein bisschen an der Grenze.
Mhm.
Teilweise, er geht auch jetzt wieder so ein bisschen hoch, aber so 10, 10,5 schaffst du tatsächlich schon, Weine zu machen, die Substanz haben und schon auch reif schmecken und trotzdem eben so wenig Alkohol haben. Aber ich denke mal, so 10, 10,5 ist dann auch so ein bisschen die Grenze des Ganzen. Dann wird's schwierig.
Okay. Ja, bestelle ich mir jetzt noch was von dem Pinot? Ich habe gerade erwogen, Rotwein zu bestellen. Dabei sagte ich die Tage noch zu Katrin, ich habe so viel Rotwein noch hier.
Ja, und dann aber, wenn du bestellst, dann eben den Dorf nicht vergessen.
Ja, eben. Ja, ach so, ja, genau. Nee, wenn, dann würde ich einfach einmal eins von jedem.
Genau.
So ein Sechser.
Und dann gibt es da auch noch den Easy Winner, weil das ist sozusagen der Wein von Andreas Durst und Christoph Ziegler, also von Collective Z noch mit dazu. Das ist dann irgendwie so eine... von der Flasche, also vom Foto her auch sehr witzig, finde ich, die beiden Jungs. Und also vom Etikett her. Und eben auch so ein ganz schöner, netter Einstiegswein eigentlich. Genau. Und
ja, eigentlich von allem, von jedem eine Flasche und von dem Pinot 2. Naja, und dann halt so, dass es irgendwie ein sinnvoller Karton ist. 6 oder 9 oder 12. Also das ist ja immer so ein bisschen das Problem, weil ich fühle mich immer total schäbig, tatsächlich, wenn ich 8 Flaschen bestelle oder 11 oder weißt oder 5. Weil dann ist ja immer noch ein Ding,
sie schon frei. 9 oder 12 sein.
Genau, genau. Das Einzige, wo das cool ist bei meinem Lieblingsfeinkostladen, wenn ich da was bestelle, weil die so bizarre Öffnungszeiten haben.
Du meinst mal Maître Philippe und ja, genau. Du packst dann auch Dosen mit dazu.
Genau, da ist es dann okay. Da kannst du auch so, ja, 4 Flaschen irgendwas und noch von dem Fisch und von dem Süßkram und der Blutwurst. Und das stopfen die dann halt in die offenen, also in die restlichen Dinger im Weinkarton. Das finde ich dann immer ganz geil. Ja,
ja, wobei die ja eine echte Verpackungsorgie sind. Die packen ja jede Dose Sardinen packen ja irgendwie in unglaubliche Mengen an Pappe.
Ja, das ist so, ich finde das auch so super fancy, schmancy Verpackungsmaterial, was die haben. Das ist ja irgendwie so, ich weiß gar nicht, was das ist. Also es ist Papier, aber mit diesen Luftlöchern dazwischen. Also ich bin da total jedes Mal sehr, sehr irritiert. Und muss dann immer dreimal runterrennen, um die Sachen in den Papiercontainer zu werfen. Aber es ist halb so wild wie Fattoria La Viala, weil danach liegt überall Stroh.
Ja, das stimmt.
Ich halte diese Witze nicht aus.
Mhm.
Apropos La Viala, wir waren ja im Urlaub in Italien. Und haben wir kulinarisch praktisch gar nichts gemacht, außer jeden Tag Pizza essen. Also wir waren, wir haben wirklich den geilsten Wohnmobilstellplatz am Gardasee gefunden. so ungefähr 20 Meter vom See entfernt. Also das morgens die Schiebetür aufgemacht und da war dann der See.
Und da stand dann der Pizzabäcker und hat euch schon die erste Margarita gereicht.
So sah's aus. Ja, aber wir sind halt cool. Die ganze Zeit rumgelaufen und haben halt ständig Pizza gegessen. Also ich habe jeden Tag Pizza gegessen und habe mal wieder festgestellt, dass in Italien ist halt jede Pizza gut. Und die gute Pizza ist halt außergewöhnlich. Und ich finde das so tragisch, dass wir das hier in Deutschland nicht hinkriegen, weil es gibt hier so viel schlechte Pizza und alle wird in Tempelhof verkauft.
Krass.
Also es ist, ja. Nein, ich muss, nee, stimmt nicht. Nicht alle schlechte Pizza wird in Tempelhof verkauft. Die Trattoria Toscana bei mir auf der Ecke, glücklicherweise meine Stadtteilpizzeria sozusagen, die machen echt eine gute Pizza, muss man denen auch mal zugute halten. Ansonsten ist alles extrem mittelmäßig, aber die Pizza ist toll.
Okay.
Und es ist so ein West-Berlin später 80er-Laden. Was ja auch mal ganz schön. Es gibt noch einen Laden,
der ist West-Berlin,
West-Berlin früher 80er. Ist die Ost, ist, wie heißt der Laden? Am Schloss Charlottenburg. Irgendwas mit O. Opera. Da kann man
auch mal hingehen. Zur Zeit als Element of Crime noch Englisch gesungen. Ja. Ja, und in kleinen, verrauchten Kreuzberger Kneipen aufgetreten ist.
Auch schön. Sven schreibt Widerspruch in den Chat. Wir haben mal Urlaub bei Florenz gemacht. Alle am Ort haben eine Pizzeria empfohlen. Vermutlich die einzige im Ort. Nein, das stimmt nicht. Und die war mies. Aber auch der echte einzige Reinfall in Italien. Tatsächlich haben wir auch mal Urlaub in Florenz gemacht. Alle haben eine Pizzeria empfohlen und die war mies.
Tatsächlich?
Ja.
Ja. Jetzt weiß ich Florenz nicht mehr. Ist wahrscheinlich, weil das irgendwie der Hot der Zugereisten, also Touristen ist. Da kann es wahrscheinlich dann auch passieren, dass da Leute auch es schaffen, miese Pizza zu machen.
Das finde ich jetzt wirklich interessant. Ich weiß nur nicht mehr, wie der Laden hieß. Also das vielleicht erinnert Katrin sich dran.
Vielleicht war Sven's ja noch. Vielleicht war es ja derselbe. Ist Florenz ja auch nicht.
Eben. Und aber gleichzeitig habe ich auch eine der geilsten Pizzen meines Lebens in Florenz gegessen. Was möglicherweise aber auch so an der Darreichungsform gelegen hat. Weil das war halt so eine, wir verkaufen Pizza aus einem sehr kleinen Fenster heraus, Ding sie im Bahnhofsviertel. Und die haben halt Pizza, ja, das ist halt so eine Pizza, und die haben halt eine Pizza gegeben und haben die in so ein Wachspapier gefaltet. Nicht nach irgendeinem so Schema, so zack, 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 zack. Und dann hattest du so eine Art Döner in der Hand. Und das finde ich, ich finde das nach wie vor fasziniert mich, dass über alle Maßen, wie die diese Pizza in dieses Wachspapier gefaltet haben. Und das war die leckerste Pizza meines Lebens. Wahrscheinlich war sie schlecht, aber ne? Der Lambrusco schmeckt in Italien auch besser.
Wer weiß. Ja, ja, ja. Also meine Geschichte mit Pizza und Italien und Essen ist eigentlich. Als ich das erste Mal in der Toskana war, da sind wir irgendwie so, ja, auf die Suche gegangen nach den fancy Restaurants und wir waren irgendwie fünfmal enttäuscht eigentlich. Ne? Das war irgendwie alles, nee, das war alles zu elaboriert und das war nicht wirklich gut. Und dann sind wir einfach nur noch auf die Dörfer gefahren, wo die Mama kocht, ja. Und wo du nur ein Gericht mittags kriegst oder eben Pizza gegessen. Und das war eigentlich immer alles. Wie aus einer anderen Welt sozusagen.
Die
20 Jahre eher, aber.
Aber die also Läden, wo es nur halt, ein Gericht gibt, das sind immer die besten Läden.
Ja, und in Italien ist es nochmal so besonders, finde ich, weil keine andere Küche es so gut hinbekommt, aus so wenig Zutaten, die aber natürlich alle von einer gewissen Güte sein müssen, mit so wenig Zutaten einfach so schöne. So schönes Essen zu machen. Das kriegen die Franzosen nicht hin, ja, das kriegen die Deutschen nicht hin, das kriegen die Spanier nicht hin, die Italiener, die kriegen das hin.
Wie also, machen die das? Was machen die anders? Haben die mehr Zeit?
Nö, also ich koche auch gerne so Gerichte nach, die einfach überhaupt gar nicht lange brauchen, aber irgendwie so dieser Kniff, ja, also ein Linsengericht, wo du dann einfach nur noch eine Handvoll Kräuter reinschmeißt und zwei Stangen Sellerie sozusagen kleinschnibbelst da reinhaust und dann einfach nur noch Olivenöl und Salz drauf, ja, und dann hast du irgendwie vier Zutaten und du hast eigentlich ein Gericht, wo dir die Seele aufgeht. Das kriegen die Italiener hin. Ich wüsste nicht, wer das sonst so hinbekommt. Und ich koche mich ja schon auch durch viele verschiedene Küchen.
Ja.
Aber
ich finde, du solltest mehr kochen und mich einladen. Das
ich sollte einen kleinen Stand am Gardasee aufmachen.
Ja, bitte. Direkt gegenüber von unserem Bus.
Genau.
Tu doch mal den Riesling ins Glas. Ich finde den jetzt
Jetzt habe ich mir gerade noch was Pinot nachgeschüttet. Okay.
Der Riesling hat jetzt noch so ein bisschen kräuterig, was Kräutriges
dazu. Okay. Wo wir nochmal, wenn wir nochmal beim Andreas Durst sind, der wird am 13. Mai wird er in Karlsruhe auf dem Sofa sitzen, auf dem ich letztes Jahr am 1. Oktober saß, nämlich bei Schmelz, Pellage und Bodensatz.
Ach so, ja, okay.
Das sind, ne, die drei Jungs aus Karlsruhe, die,
einen vernünftigen Wein-Podcast machen.
Nee, die machen ja keinen Podcast, die machen einfach eine Abendveranstaltung mit lecker Essen und wir sitzen dann oben auf dem Sofa zwischendrin und quatschen. Ich saß da und am 13. Mai wird der Andreas da sitzen und es gibt noch Karten, soweit ich das gesehen habe.
Okay.
Einfach bei schmelzballagebodensatz.com gucken und das ist schön. Das ist einfach ich gehe davon aus, dass das ein sehr schöner Abend wird.
Okay, und davon gibt's dann keinen Mitschnitt, weil die keinen Podcast daraus machen? Das darf dann wohl nicht wahr sein.
Nee, das ist...
Cool.
Cool. Ich meine,
Nein, ist doch super. Ja. Ist doch, also... Ja. Eigentlich will man das doch so. Eigentlich will man doch gar nicht von jedem Scheiß einen Mitschnitt haben. Reicht doch, dass wir das hier machen.
Genau.
Und die Profis von der Freundschaft, wie heißen sie noch?
Terror und Adiletten. Genau. Denke ich auch. Unsere nächste
Saison. Doch, den Riesling kann man dagegen trinken.
Okay. Mach ich gleich nochmal. Cool. So schnell kriege ich jetzt den Pinot auch nicht ausgetrunken.
Also er ist ein bisschen krass sauer.
Ja.
Dann, aber das. Oh, boah, ey, das ist also so ein Zechwein. Boah, ist das übel. Digga, du kannst kein Zechwein für 16 Euro machen, das ist unfair. Unsere nächsten Sendungen.
Mhm. Unsere nächsten Sendungen, genau. Am 10. Mai. 19.30 Uhr. Am 14. Juni. Also Juno. Und am 12. Juli.
Sag mal, Juno und Juli, ne?
Mhm.
Sagen das nur wir, weil wir komisch sind? Oder sagen das alle? Also ich habe total oft in meinem Leben erlebt, dass Menschen Juno und Juli irgendwie überhaupt nicht benutzen. Ich benutze das halt total viel.
Ich auch, weil man es einfach besser voneinander unterscheiden kann.
Ja, aber vielleicht ist das auch wirklich so ein Ding aus Weilerswist.
Aus Weilerswist.
Was kein normaler Mensch jemals macht. Also es ist halt so, dass ich habe das so oft Leute gefragt, die mich angeguckt haben, als hätte ich sie nicht mehr alle. Dass ich mittlerweile,
ich
mittlerweile wirklich auch selbst in solchen Situationen, in ich sag mal so Live-Situationen, wo ich mit Menschen gegenüber sitze und sowas, dass ich, wenn ich dann Juno oder Juli sagen will, lieber Juni sage und das überbetone, weil ich Angst habe, für schwachsinnig gehalten zu werden, weil ich Juno sage. So war das damals in Weilerswist. Dann gehen wir jetzt nach Hause.
Genau, ich kann auch sagen, was wir mit ziemlicher Sicherheit trinken werden.
Oh, ja.
Wir waren ja irgendwie vor längerer Zeit, waren wir ja mal in Italien angekommen, quasi in Süditalien.
Ja.
Und haben dann einfach was übersprungen, weil wir dann irgendwann in Sizilien waren und ein paar Sizilien-Sendungen gemacht haben. Was wir aber noch nicht gemacht haben.
Weil die Mafia uns bedroht hat.
Ja, genau. Die Ndrangheta hat uns bedroht, aber das habe ich jetzt geklärt, sodass wir tatsächlich Weine aus Kalabrien trinken werden.
Ernsthaft? Geil.
Ja, okay.
Ja.
Dann erzähle ich wieder die Geschichte. Im Juni werden wir Weine aus Apulien trinken. Das heißt, wir werden tatsächlich Primitivo trinken. Aber Primitivo in gut, weil das gibt's auch.
Ja, sonst ist mir das auch zu primitiv.
Ja, ist zu primitiv, genau.
Das heißt, 10. Mai Apulien.
10. Mai wird Kalabrien sein und im Juni dann Apulien. Und im Juli machen wir noch mal ein bisschen Portugal, wenn das jetzt so läuft, wie ich mir das vorstelle.
Okay, und wenn nicht, werden es halt trotzdem geile Weine, weil Christoph weiß, was er tut. Das ist das Schöne hier an dieser Sendung.
Danke.
Mir fällt jetzt nichts ein, womit ich diese Sendung irgendwie knallig beenden könnte. Darum sage ich, die Sendung ist zu Ende. Vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Vielen Dank, Chat und Hörerschaft, für die Aufmerksamkeit und das Mitspielen. Und wie immer, vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der Mann ist so eingeführt, er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Franc. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.